Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Bevor ich den Text vorlese, der heute dran ist, möchte ich, dass ihr mitkommt an drei verschiedene Orte, also gedanklich mitkommt. Zwei von diesen Orten kennt ihr sehr gut. Der erste Ort ist der, an dem du arbeitest. So, das soll eine Firma sein. Wenn du jetzt im Moment gar nicht in einer Firma arbeitest oder überhaupt nicht berufstätig bist, dann kannst du auch an den Ort denken, an dem du mal gearbeitet hast. Oder Schule und Uni, wenn das, was ich sage, wenn du das so ein klein bisschen transponierst, dann passt das auch dahin. Also da, wo dein Alltag, dein arbeitsmäßiger Alltag stattfindet. Denk dich mal an diesen Ort. Das sollte man so das nicht tun, aber das tun wir jetzt trotzdem. Kannst du die Atmosphäre spüren, die dort herrscht an diesem Ort? In diesem Gebäude, wenn das ein Gebäude ist, zwischen den Büroregalen oder zwischen den Maschinen oder den Telefonaten und den Mails. Kannst du dir das Betriebsklima in den Kopf rufen jetzt? Wahrscheinlich müsstest du nach Worten suchen, wenn du das jetzt jemand anderem beschreiben solltest, wie das Betriebsklima ist. Aber du fühlen kannst du es recht gut jetzt. Die Kultur, die dort herrscht, die hat natürlich mit den Menschen zu tun, die da außer dir noch sind. Die hat aber auch mit der Geschichte zu tun, dieses Unternehmens, wenn es eins ist. Die hat mit der Vision zu tun oder mit den Werten, die da gelebt werden, ausgesprochen oder unausgesprochen. Die hat irgendwie auch mit dem Gebäude zu tun, also ganz äußerlich, da wo das alles stattfindet. Die hat auch damit zu tun, wie der Kaffee schmeckt und das Putzmittel riecht. Alles zusammen bildet dieses System, von dem du ein kleiner Teil bist. Alles zusammen bildet den Geist dieses Unternehmens oder dieser Klinik oder dieser Schule. Und du hast dieser Kultur, dieses Unternehmens oder dem hast du was zu verdanken, wenn du schon lange da arbeitest oder auch du hast daran gelitten, je nachdem. Jedenfalls hat das dich ein Stück geformt. Was du von dir hältst zum Beispiel, darauf hat das einen gewissen Einfluss oder wie du so die Dinge angehst, wie sich das Leben für dich anfühlt. So, jetzt fantasiere dich mal an einen zweiten Ort. Da brauchen die allermeisten von uns Fantasie. Das ist kein Gottesdienst. Das soll ein Bild sein für ein Regime. Also fantasiere dich mal an einen Ort, an ein Land, in dem ein Regime herrscht. Wenn die unter uns, die schon mal tatsächlich in so einem Land waren, die können sich jetzt einfach erinnern, die anderen müssen fantasieren. Wie fühlt es sich wohl an, in Nordkorea zu leben? Oder in einem Bergdorf unter den Taliban. Also nicht, wie sind da die äußeren Umstände, sondern mehr, welche Atmosphäre haben diese Orte wohl? Was spürt man, wenn man da aus dem Flugzeug steigt? Ich bin sicher, du würdest etwas von der Seele dieses Landes spüren. Wahrscheinlich würdest du dich auch völlig täuschen, wenn du einfach nur ganz kurz da bist, ja, und du würdest erst nach längerem wirklich merken, wie das Leben da ist. Aber du würdest zumindest meinen, etwas von dem Geist wahrzunehmen, der da herrscht, der die Menschen prägt, wie sie denken, worüber sie lachen, worauf sie hoffen. Und diese Atmosphäre wäre anders, selbst wenn du dich in ihr täuschst, als wenn du hier über den Marktplatz gehst. Oder als an dem Ort, an dem du geboren wurdest. Und das ist jetzt der dritte Ort, an dem ihr bitte mal kurz mitkommt. Dein Elternhaus, ja, und hier der Weg. Und du bist jetzt hier. Also außer du wohnst noch zu Hause. Dieser dritte Ort, Herkunftsfamilie. Denk mal an deine Herkunftsfamilie. Wie fühlte sich das an? Für die meisten ist das ja wahrscheinlich so. Wie fühlte sich das an, in dieser Familie aufzuwachsen? Dieser kleine Kosmos, der bestand in der Regel aus zwei Erwachsenen und ein paar Heranwachsenden. Was herrschten da in dieser Familie für Kräfte? Für Beziehungsgeflechte, für Festlegungen, für Heimatgefühle, Also für Dinge, wo man sagt, die waren so, die konnte man jetzt auch nicht einfach ändern. Und dieser Mikrokosmos, der war irgendwie geprägt von allem Möglichen, von der Familiengeschichte, vom Elternhaus, also ich meine jetzt auch das tatsächliche Haus, also wie das da war, dort zu leben. Irgendwie ein dunkles Fachwerkhaus oder offene, helle Fenster. Von den Berufen der Eltern wahrscheinlich auch, von den Überzeugungen, die man da hatte, von deren Kindheiten irgendwie auch, von den täglichen Ritualen. Wie fühlte sich deine Herkunftsfamilie von innen an? Und 40 Jahre später oder 30 oder 20 oder 80, je nachdem wie alt du bist, sind wir Menschen zum Teil immer noch so, wie wir sind, weil wir in dieser Familie aufgewachsen sind. Immer noch ein bisschen davon beeinflusst. Positiv oder negativ oder wahrscheinlich eine Mischung davon. So, diese drei Orte. Ich komme nachher nochmal auf sie zurück. Jetzt könnt ihr das für einen Moment völlig vergessen. Ich wollte aber irgendwie ein bisschen normal und positiv anfangen. Denn dieser Text, wenn ich ihn jetzt vorlese, ist erstmal jetzt nicht so ganz das, was man sich an einem verregneten Sonntag aussuchen würde. Lukas 11, 14 bis 23 lese ich vor. Und ihr werdet zudem da erstmal keinen Zusammenhang entdecken. Einmal trieb Jesus einen stummen Dämon aus einem Besessenen aus. So wie der Dämon ausgefahren war, konnte der Mann, der bis dahin stumm gewesen war, reden. Die Menge staunte. Doch einige waren darunter, die sagten, er treibt die Dämonen mit Hilfe von Beelzebul aus, dem Obersten der Dämonen. Andere wollten Jesus auf die Probe stellen und forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel. Jesus, der ihre Überlegungen kannte, sagte zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst im Streit liegt, geht zugrunde. In einem solchen Reich fällt eine Familie über die andere her. Wenn also der Satan mit sich selbst im Streit liegt, wie kann sein Reich dann bestehen? Und ihr behauptet, dass ich die Dämonen mit Hilfe von Beelzebul austreibe? Also, das ist übrigens einfach nur ein anderes Wort für Satan, ne? Wenn ich die Dämonen tatsächlich mit der Hilfe von Beelzebul austreibe, mit wessen Hilfe treiben dann eure eigenen Leute sie aus? Sie sind es daher, die über euch das Urteil sprechen werden. Wenn ich die Dämonen nun aber durch Gottes Finger austreibe, dann ist doch Gottes Reich zu euch gekommen. Solange ein starker Mann in voller Bewaffnung sein Haus bewacht, ist sein Besitz in Sicherheit. Doch wenn ein Stärkerer ihn angreift und ihn besiegt, nimmt er ihm alle seine Waffen weg, auf die er sich verlassen hat, und verteilt die Beute. Wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, zerstreut. So, schwieriges Thema. Ich habe mich deswegen entschieden, nicht wie letztes Mal die Zettel auszuteilen und ihr macht euch erstmal selber Gedanken über den Text so. Ich habe gedacht, wir steigen lieber gleich ein. Aber am Ende der Predigt hättet ihr die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Also wenn euch während der Predigt Rückfragen kommen, dann dürft ihr die gerne mir dann stellen und ich versuche dann, was dazu zu sagen. So, das Dämonische. Es lief uns vor 2-3 Wochen schon mal über den Weg, vielleicht erinnert ihr euch. Und es kommt hier und da, oder gar nicht mal so selten, im Neuen Testament vor, an dieser Stelle und an anderen. Und jetzt haben wir, nehme ich an, so ein gewisses Unwohlsein im Raum, das spüren wir jetzt, besonders ihr, weil ihr ja nicht wisst, was ich jetzt dazu sage. Das macht so eine gewisse Spannung aus. Ich nehme an, dass wir grob, also das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber grob wahrscheinlich zwei gedankliche Ansätze jetzt unter uns im Raum haben. Manche von euch tendieren, also ich sage tendieren, weil das vielleicht nicht ganz deine Sicht trifft, aber so ungefähr, du tendierst, manche von euch tendieren beim Lesen dieses oder solcher Texte ungefähr in diese Richtung. Naja, ich habe hier ein antikes Weltbild vor mir. Und dieses antike Weltbild, das rechnete eben mit der Existenz von guten und bösen Geistern, von Engel und Dämonen. Aber jetzt haben wir heute ein anderes Weltbild und deshalb kann ich irgendwie oder können wir irgendwie nicht mehr ganz so viel mit diesen Texten anfangen. Also so diese eine Richtung nehme ich an, dass wir sie hier haben im Raum, dass manche so in diese Richtung denken. Wahrscheinlich würdest du sagen, an Dämonen glauben, das klingt aus deiner Sicht fast ein bisschen abergläubisch. Nicht so weit weg vom Gespensterglauben. Kannst du nicht so richtig was mit anfangen. So. Andere von euch tendieren wahrscheinlich eher dazu, diese Texte in ihrer wörtlichen Aussage ernster zu nehmen. Also diese Texte reden von unsichtbaren Realitäten und es gibt viele unsichtbare Realitäten. Und wenn hier etwas irgendwie von Wesen die Rede ist, die so eine Art personale Kräfte sind, ja, die haben ja irgendwie so, wie es irgendwie scheinen, ja, so eine Art Persönlichkeit. Also jedenfalls haben die irgendwie Wille und Ziel und so. Wenn das hier so steht, dann möchtet ihr das ernst nehmen. Ihr stellt euch, behaupte ich jetzt mal, ihr stellt euch wahrscheinlich auch keine Gespenster vor. Aber aus eurer Sicht klingt das Dämonische einfach abzustreiten, aus eurer Sicht klingt das mehr wie so ein materialistisches Weltbild, was sozusagen nur noch glaubt, was man sieht. Und dem könnt ihr das. Ich glaube, beide Seiten denken von den anderen, das ist so ein bisschen naiv. Beide Seiten denken von den anderen, das ist so ein bisschen naiv, das so zu sehen. So. Jetzt ist es ja so, dass die Welt bis zu einem gewissen Grad so ist, wie wir glauben, dass sie ist. Also so wie wir sie uns vorstellen, so ist sie für uns in der Regel bis zu einem gewissen Grad auch. Egal für welche Seite ich jetzt also argumentieren würde, ich glaube nicht, dass sich dein, je nachdem, Weltbild so schnell ändern würde. Beide Sichtweisen haben ihr Recht und ihre Schwäche. Und sie sind stark verknüpft mit dem, was der Einzelne jetzt eben erlebt hat, gelesen hat, geprägt wurde, von dem, wie er die Bibel versteht, so. Deswegen habe ich gedacht, ich möchte einen Vorschlag machen und hoffe, dass wir auf dieser Grundlage, egal wie wir denken, zusammen weiterarbeiten können. Ich möchte diese Frage, die ich gerade aufgemacht habe, offen lassen. Und trotzdem, das, wovon dieser Text redet, oder diese Texte, das dämonisch Böse, sehr ernst nehmen. Und das geht, behaupte ich, egal zu welcher Seite du tendierst. Egal zu welcher Seite, die ich jetzt gerade beschrieben habe, ja. Ich werde jetzt drei Aussagen treffen. Das sind diese drei. Die wichtig sind und die zutreffen. Das ist meine Behauptung, aber die zutreffen, egal wie du dich gerade so ein bisschen verortet hast, wo eigentlich alle hier im Raum, wenn sie sagen, das, was mir in der Bibel begegnet, das ist für mich relevant, wichtig, sagen würden, ja, das stimmt, ja, dem kann ich zustimmen. So, dann werde ich versuchen, das Dämonische zu beschreiben und das auf eine Weise tun, die vielleicht euer beider Blick weiten könnte, ohne dir eine der beiden Sichtweisen aufzudrängen. Und zum Schluss will ich deutlich machen, das ist dann aber nur noch kurz, wozu diese Texte uns auffordern, wie sie praktisch werden in unserem Leben. Und ich behaupte, in diesen Dingen hier haben wir nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner zwischen verschiedenen Sichtweisen, also das, wo wir uns gerade so drauf einigen können, sondern in diesen Dingen treffen wir den Kern der Sache, der wichtig ist. So, also diese drei grundsätzlichen Aussagen vorneweg. Menschen, die egal wann und zu welcher Zeit und mit welchem Weltbild im Hintergrund von dämonischen Mächten sprechen oder schreiben, die teilen eine Erfahrung. Und diese Erfahrung, die ist erlebte Wirklichkeit. Und das ist die Erfahrung der Ohnmacht. Der Ohnmacht. Und diese Erfahrung, dass Menschen sich ohnmächtig erleben, die müssen wir ernst nehmen, wie auch immer wir sie erklären mögen. Die menschliche Erfahrung der Ohnmacht. Etwas zwingt mich und ich bin ihm hilflos ausgeliefert. Oder etwas zwingt uns. So. Das zweite, durchgängig in allen biblischen Texten, ist diese Mächte, Paulus nennt sie Mächte und Gewalten, die Menschen in Ohnmacht treiben. Wobei, das muss ich jetzt gerade einschränken, bei Paulus ist, glaube ich, bei Mächte und Gewalt nicht nur das Negative gedacht. Alles, was in dieser Welt Macht und Gewalt hat, so. Aber diese Mächte, die Menschen in Ohnmacht treiben, die sind stark, aber sie sind Gott hoffnungslos unterlegen. Ich habe jetzt gedacht, wie mache ich das jetzt? Ich male jetzt hier einfach mal so eine aufgehende Sonne, ja. Also, die sind Gott so unterlegen, wie die Dunkelheit, die ist schon blöd, ne? Die macht uns Angst, aber die ist Licht, hoffnungslos unterlegen. Das ist in den biblischen Texten völlig klar. Es geht nicht, egal zu welcher Seite wir tendieren, es geht nicht um einen ewigen Kampf zwischen Gut und Böse, der im Großen und Ganzen in der Regel unentschieden ausgeht. Ja, das nennt man Dualismus. Sondern Mächte, die Menschen ohnmächtig machen, sind in der biblischen Weltsicht immer die Verlierer. Vielleicht nicht gleich sofort, aber letztlich immer die Verlierer. Das Neue Testament redet vom Teufel, das Alte redet kaum von ihm, aber das Neue redet vom Teufel. Aber diese Figur ist nie ein Gegengott. Ja? Ich habe so gedacht, der spielt nicht in Gottes Liga, der spielt eher in unserer Liga. So wie der Mensch auch oft Gegenspieler Gottes sein kann. Also das Böse unterliegt letztlich immer, das ist wichtig, so wie Dunkelheit gegen das Licht chancenlos ist. Wenn wir das aufgeben oder vernachlässigen, diesen Gedanken, dann wird aus Ernstnehmen des Bösen Verzweiflung am Bösen. So, das Dritte, und ich glaube, das können wir in diesen Texten bejahen, egal in welcher Richtung wir oben gedacht haben. Das Dritte, was man bei Jesus und seiner Konfrontation mit den bösen Mächten nie findet, das klingt jetzt für euch zuerst erstmal irgendwie ein bisschen naheliegend, ja, aber es ist wichtig, ist Magie. Man findet nie Magie. Also das klingt jetzt erstmal selbstverständlich, aber zur Zeit Jesu, das Weltbild, das antike Weltbild, das ging ungefähr so, ist jetzt auch wahrscheinlich vereinfacht, ja, aber das ging ungefähr so, alles, was in der sichtbaren Welt passiert, das hat seine Entsprechung in der unsichtbaren Welt. Das Leben findet wie so oft so zwei Bühnen statt. Wenn im Himmel Krieg ist, ist auf der Erde Krieg und umgekehrt. Da spiegelt sich was zwischen der unsichtbaren Welt und dieser. So, das war so das ein weit verbreitetes Weltbild. Aber, und das finde ich jetzt schon bezeichnend und wichtig, obwohl in dieser Welt alles diesseitige, eine jenseitige Dimension hat, geht es in diesen Geschichten mit Jesus und den Dämonen nie um Magie. Also darum, dass du mit diesseitigen Handlungen jenseitige Kräfte beeinflussen kannst. Das wäre Magie, ne? Es geht nie um Formeln, nie um Rituale, irgendwelche Zutaten bei Vollmond irgendwie zusammenmixen. Da geht's nicht drum. Das hat die Christenheit in den Hochzeiten mittelalterlichen Geisterglaubens schon auch ab und zu mal vergessen, scheint mir. Also wenn Jesus böse Mächte entmachtet, dann geschieht das völlig unspektakulär. Auch in diesem Text hier, das ist fast so ein bisschen farblos erzählt. Ja, da ist einer besessen und dann wird er ausgetrieben. Zack, fertig. Da ist relativ unspektakulär. Okay, so viel zur Vorrede. Jetzt wende ich mich diesem Text zu. Aber ich gebe zu, ich rede heute mehr anhand des Textes ein bisschen allgemein über das Thema. Man könnte wahrscheinlich auch noch ganz anders über diesen Text sprechen. Also hier trifft Jesus auf einen Mann, einen ohnmächtigen Mann. Er ist verstummt. Etwas hat ihm die Möglichkeit genommen, sich zu äußern. Er ist nicht krank. Jedenfalls will der Text nicht sagen, der ist krank. Oder der hat seine Stimme vor 5 Jahren in der Fankurve irgendwie überreizt und jetzt so. Es gibt nicht eine körperliche oder auch sonst wie Ursache oder psychosomatische oder was, so. Die Evangelien nennen sozusagen Machtlosigkeit da dämonisch, wo Menschen sich beherrschen lassen, obwohl sie eigentlich keinen Grund dafür hätten. So würde ich es mal sagen. Obwohl es, sagen wir, scheinbar keinen Grund gibt. So, der ist stumm, obwohl er nicht müsste. Die Erfahrung der Ohnmacht ist, beherrscht zu werden, missbraucht zu werden, weil etwas mächtiger ist. Nicht, weil ich mich verletzt habe. So, und um das jetzt noch zu präzisieren, ich habe übrigens beim Herfahren gedacht, heute ist, glaube ich, alles, was ich sage, missverständlich. Wahrscheinlich könnt ihr, je nachdem, wie ihr selber denkt, meine Worte interpretieren. Aber ich gebe mein Bestes. Um es jetzt noch zu präzisieren, es ist die Erfahrung der Ohnmacht gegenüber Kräften, die irgendwie von innen heraus wirken. Also der wird ja nicht von außen gezwungen, den Mund zu halten. Es gibt hier keinen äußeren Zwang erstmal. Einer gehorcht einer Macht, obwohl er eigentlich anders könnte, aber eben von innen heraus kann er irgendwie eben nicht anders. Die Macht bewohnt ihn sozusagen, wird ein Teil von ihm. So bin ich eben. Ja, dieser Geist ist stumm, ich bin stumm. Vielleicht sieht man da sogar dieses Spiegeln des Jenseitigen und Diesseitigen. Der Geist ist stumm, deswegen ist der stumm. So, So, und jetzt befreit Jesus von Nazareth diesen Mann aus seiner Ohnmacht. Wie? Steht nicht da. Man irgendwie durch sein schöpferisches Wort. So. Und der Stumme hat seine Stimme wieder. Und jetzt entsteht ja die interessante Frage, wie macht er das? Oder genauer gesagt, was für eine Macht führt jetzt dieser hier gegen diese Mächte da ins Feld? Tut er das nicht vielleicht mit Hilfe des obersten Bösen, ja, des Totalbösen? Bekämpft er das mächtige Böse mit noch mächtigerem Bösen? Was ein Ansatz ist, der in unserer Welt nicht ganz selten angewandt wird. So, und daraufhin entlarvt Jesus den Unsinn dieses Gedankens und er spricht von diesen Mächten als von einem System. Also er sagt ja da, er vergleicht das sozusagen mit einem Königreich, wenn man so will. Und in dieser Übersetzung steht Familien, ja, vielleicht könnte man auch sagen, die Adelsfamilien. Game of Thrones habe ich letzte Woche gesagt, ne, lese ich ab und zu. Da sind da die ganzen Adelsfamilien und einer will König werden. Und jetzt fangen die an, innerhalb des Reiches sich zu bekämpfen. Wenn sowas passiert, dann bricht das Reich auseinander. Damit vergleicht Jesus das mit einem System des Bösen. Und ich finde, dieses System ist auf eine gewisse Weise einfallslos. Ich habe früher immer gedacht, ja, aber das könnte man doch machen. Das Gute tun, um so zu tun, als ob man das Gute ist. Ne? Das wäre schlau. Aber sozusagen, er sagt, nee, dieses System treibt Menschen in Ohnmacht und niemals befreit es Menschen aus Ohnmacht. Selbst nicht zu Täuschungszwecken. Kann es nicht, ist gegen seine Natur. Würde es das tun, hätte es seine Natur aufgegeben und wäre nicht mehr, was es ist. Das wahrhaft Böse kann nicht, selbst um so zu, wenn es so tun will, das wahrhaft Gute hervorbringen. So, und jetzt will ich einen Versuch machen, diese dämonischen Systeme zu beschreiben. Und ohne auf eine der beiden Seiten zu tendieren, also ohne zu sagen, naja, diese Phänomene, die sind aus heutiger Sicht nichts anderes als Pünktchen, Pünktchen. Ja, das wäre so dieser Gedanke. Nichts anderes als psychische oder körperliche Leiden oder sowas. Den stehen wir ja auch ohnmächtig gegenüber. Das stimmt auch, aber das meinen die Texte nicht. Oder auf der anderen Seite zu sagen, es geht um böse Wesen, die zwischen Himmel und Erde rumschweben und manchmal Menschen befallen oder an alten Kultstätten lauern. Weder das eine noch das andere möchte ich heute sagen. Ich möchte euch vorstellen, wie Walter Wink das Dämonische denkt. Das war ein Theologe in New York, der ist 2005, 6, 7, 8 irgendwann gestorben. Und es ist nicht irgendjemand, der hat ein paar Preise bekommen und so für eine Trilogie über dieses Thema. Und das ist irgendwie die Zusammenfassung davon. Wer dieses Buch nachher von mir leihen will, dem verleihe ich es auch, wenn ich es jemals dann wiederbekomme. Es nennt sich Verwandlung der Mächte. Und Walter Wink hat über Machtstrukturen gearbeitet. Und er beschreibt, und das finde ich jetzt spannend, er beschreibt Machtstrukturen, gute wie schlechte, als diesseitige und gleichzeitig spirituelle Systeme. Diesseitige und gleichzeitig spirituelle Systeme. Er fragt, ob wir heute, egal ob wir jetzt Christen sind oder nicht, ob wir irgendwas glauben oder einfach durch unsere Zeit, auch durch unsere Wissenschaft, durch unser Vorwärtsdenken, ob wir heute nicht eine Ahnung davon bekommen, dass alles, ich glaube, er meint wirklich alles, eine natürliche und eine geistliche Seite hat. So. Also er sagt, das rein materialistische Weltbild, es ist nur wahr, was man sieht, das hat weitgehend ausgedient. So. Es reicht sozusagen einfach nicht mehr aus, um die Welt angemessen zu verstehen. Und er schlägt deshalb nicht vor, wir sollten es die Welt so sehen wie in der Antike, unten und oben, im Himmel spielen sich Dinge ab und die passieren auf der Erde jetzt auch, sondern wir sollten vielleicht eher von innen und außen sprechen. Das versuche ich jetzt mal so deutlich zu machen. Also, dass die Dinge eine Innen- und eine Außenseite haben, eine ganz natürliche und eine spirituelle oder geistliche. Ich hoffe, dieser Gedanke leuchtet euch ein bisschen ein, wenn ich ihn jetzt entfalte. Er bleibt so ein bisschen seltsam, aber auch bestechend irgendwo. Also ich habe gestern meine Frau gefragt, ob das, was ich hier sage, ob sie das halbwegs sinnvoll findet. So, ich versuche das mal zu beschreiben. Der Mensch ist nicht nur Biomasse, sondern der Mensch hat Geist. Da würden wir ja wahrscheinlich alle irgendwie zustimmen. Oder nenne es Seele. Etwas, das zu Gott hin geschaffen ist und eine Ahnung von Gott hat, sich aber auch von Gott lossagen kann. Diese Seele ist allerdings, die ist nicht ohne den Körper. Ja, also das hängt zusammen. Es gibt das Innen nicht ohne das Außen. Aber beides ist real. So denkt er jetzt zum Beispiel den Menschen. Ein Konzern ist nicht nur ein Gebäude, ein Produkt, eine Hierarchie, eine Abläufe, Termine, bla bla bla, Quartalsziele, so. Ein Konzern hat immer auch eine Innenseite. Die entsteht einfach, weil es diesen Konzern gibt oder diese Firma, so. Denn er hat bis zu einem gewissen Grad systemische Macht. Er macht ja was mit Menschen. Ein Unternehmen kann sozusagen Menschen an etwas glauben lassen. Das ist schon was Spirituelles, Geistliches. Sinn erschaffen. Menschen in ihrem Selbstwert formen. Er kann damit sehr viel Gutes bewirken oder eben Schlechtes. Aber dieses Innen, diese Innenseite, das, was wir Geist nennen, ja, das gibt es nicht ohne das Äußere. Also, wenn der Konzern Konkurs geht, dann ist auch diese spirituelle Ebene weg. Aber vielleicht wirkt sie noch so ein bisschen nach in denen, die jetzt selber eine Firma gründen oder wie auch immer, ja, so. Also, die spirituelle Seite, das, was du fühlst, wenn du in dieser Firma arbeitest. Vielleicht würden wir das nicht spirituell nennen, ja, aber mir fällt kein besseres Wort ein. Und er benutzt es auch. Das gibt es nicht ohne die Strukturen, die Menschen, den Kaffee. Das spielt alles mit rein. Einen Staat, sagt er, gibt es nicht ohne spirituelle Dimension. Wink hat in den 80er Jahren bewusst eine Diktatur aufgesucht, Chile damals, um nachher darüber schreiben zu können. Er hat ein Jahr lang da gelebt und wollte erforschen, warum gelingt es, das ist etwas, was ihn wundert, relativ kleinen Regimen ganze Völker in Schach zu halten. Obwohl die, wenn sie gemeinsam aufständen, das abschütteln könnten. Tun sie aber nicht. Warum gelingt es ihnen? Und er hat da gelebt und mit Menschenrechtlern gesprochen und Priestern und Nonnen und Opfern von Gewalt und so, Woche für Woche. Und er sagt, am Ende wurde ich krank. Körperlich krank und kam in eine seelische Verzweiflung. Das Böse, das ich dort erlebt habe, war derart monströs und massiv und so verquickt mit sogar meinem eigenen Staat, aus dem ich komme, den Staaten, dass mir jede Hoffnung auf Veränderung flöten ging. Und ich in eine Depression fiel darüber. Er sagt, ich war dorthin gereist, um die Mächte zu beobachten, und ich endete als ihr Gefangener. Und das ist irgendwie nicht einfach nur was Diesseitiges, das ist was mehr. Wink versteht jede Institution, jedes System mit einer Außen- und Innenseite. Überall, wo Menschen irgendwas erschaffen, da entsteht auch eine geistliche Dimension. Gut oder schlecht oder ambivalent. So. Auch eine Familie. Natürlich Familie, vielleicht leuchtet es uns da am konkretesten oder direktesten ein. Also dieser Mikrokosmos, der hat eine Innenseite. Die hat Seelen geprägt. Positiv oder nicht so, oder mittel. Die prägt Menschen ein ganzes Leben lang. Wird beinahe zu einem Teil von mir. Ja? Da zehre ich ein Leben lang von oder ich muss ein Leben lang irgendwie dagegen angehen, mich dagegen behaupten. So, Wink nennt diese Art, die Welt zu sehen, integratives Weltbild. Natürliches und Spirituelles zusammenzudenken. In äußeren Systemen herrschen innere Kräfte, die Menschen gut tun oder, wenn sie sich ins Böse verkehren, Menschen beherrschen, entmenschlichen, beschränken. Er würde auch den Kapitalismus als sowas sehen. Oder so. Die Menschen im schlimmsten Fall in Ohnmacht treiben können. Und von außen wunderst du dich, warum die das mit sich machen lassen? Warum dieser Besessene nicht redet? Warum dieses Volk nicht gegen seine Unterdrücker aufsteht? Warum ein Mensch sich selbst hasst? Warum einer seine Ängste niemals abschütteln kann? So, also sein Ansatz ist, dieses zusammenzudenken. Und er passt zum biblischen Weltbild. Alle von Menschen geschaffenen Systeme haben eine geistliche Dimension. Es gibt keinen machtfreien Raum. Und diese Kräfte können Menschen gut tun, wie zum Beispiel die liebevolle Atmosphäre einem Baby gut tut, so, oder ganze Kontinente ins Chaos stürzen, wie die Ideologie eines Dritten Reiches das getan hat. Und ich finde, das ist brandaktuell. Es geht also nicht um Gespenster oder so, sondern es geht um Machtstrukturen, die Menschen unterjochen. Und die Stärke bei ihm ist, das ist was Äußerliches, aber auch was Innerliches. Und was Geistliches. Und es ist, und die beiden kannst du nicht trennen. So. Es geht um Machtstrukturen, das bedeutet aber nicht, das Dämonische ist nichts anderes als, was man auch mit Systemtheorie erklären könnte. Ja, wir können es immer besser erklären heutzutage, aber wir erkennen auch, das ist was, was tiefer greift, was mit der Seele von Menschen zu tun, was macht. Also was Geistliches ist. Lauft einfach mal die nächste Woche mit diesem Gedanken durch die Gegend, ob der komisch ist oder Sinn macht. Es ist nicht magisches Denken und es ist auch nicht esoterisches Denken. Er würde sagen, das ist eher vernünftiges Denken in einer Welt, wo wir Macht und Ohnmacht erleben. So, jetzt steht hier ein Mensch, der plötzlich aus der Ohnmacht befreit, wieder seine Stimme erheben kann. Also ein Stück seines Menschseins zurückbekommt. Der eine Macht, die ihn entmenschlichte, der dieser Macht plötzlich nicht mehr dienen muss. Und Jesus sagt, wenn ihr das seht, Leute, wenn ihr das seht, dann hat doch eine stärkere Macht diesen Bann gebrochen. Dann ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Das ist die große Hoffnung in allen Ohnmächtigkeiten, oder man sollte vielleicht eher hier zeigen, die wir erleben, dass Gott in dieser Welt präsent ist und dass es eine geistlich diesseitige, ich versuche das jetzt zusammenzudenken, eine geistlich diesseitige Macht gibt. Ja, die ist geistlich und weltlich. Also das Reich Gottes, das hat mit Abendmahlswein und gutem Kaffee zu tun. Das ist religiös und politisch. Das gibt Menschen ewiges Leben und Brot. Und wir sollten nicht das auseinandernehmen. Dass diese Macht in dieser Welt präsent ist und dass sie Regime und Lügen und Abhängigkeiten bricht. So wie Licht Dunkelheit vertreibt. Die Hoffnung ist, dass der Unterdrückte am Ende eine Stimme hat. Und dass der Gebrochene mit Selbstachtung durchs Leben geht. Und dass der Sklave frei wird und der von Ängste gequälte heiter lachen kann. Und dass der pathologisch Hassende selbstlos liebend ist. Das ist die Hoffnung, die große. Und Jesus sagt, wo das geschieht, da ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Dieses Reich Gottes hat eine völlig andere Natur. Wink nennt es Gottes herrschaftsfreie Ordnung. Also er sagt ein paar spannende Dinge, finde ich, wo man mal drüber nachdenken müsste. Aber die Wortdoppelung ist interessant. Herrschaftsfreie Ordnung. Jesus gebraucht ja das Bild von einem starken Mann, der Schätze hütet, bis ein Stärkerer kommt und ihm die wegnimmt und die dann verteilt. Ne? Ist ja so ein bisschen räuberisches Bild. Aber ich verstehe so ein Stückchen. Macht wird in dieser Welt immer eine Rolle spielen. Auch in einer von Gott geheilten Welt spielt Macht eine Rolle. Ein Eltern, die ein Kind fördern, haben Macht. Ja? Aber Gottes Macht beherrscht nicht, sondern sie verteilt die Beute. Ich finde das irgendwie schön, auch wenn es so räuberisch ist. Sie lässt Leben aufblühen. Die verteilt die Ressourcen. Die dient den Menschen. Macht, die nicht beherrscht. Und jetzt sagt er diesen Schlusssatz. Jetzt komme ich zu diesen beiden hier. Wer nicht auf meiner Seite steht, ist gegen mich. Wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. So. Zunächst ist das sicher in der Richtung derer gesagt, die ihn da kritisieren. Ne? Also er sagt, wenn ihr das Gute, das geschieht, als das noch Bösere verdächtigt, dann spielt ihr dem Bösen in die Hände. Wenn ihr Leben mit Tod verwechselt, wenn ihr Freiheit mit Gefangenschaft verwechselt oder mit einem satanischen Trick, ja, wenn ihr das Reich Gottes mit dem genauen Gegenteil verwechselt, dann tragt ihr in einer unseligen Weise dazu bei, dass es in dieser Welt noch dunkler wird. So ist der Satz gemeint. Ich habe gedacht, ich möchte ihn aber mal umdrehen. Also nicht ins Gegenteil verkehren, sondern aus der Negativaussage eine Positivaussage machen und am Schluss beschreiben, was wir ganz praktisch tun könnten in diesem Spiel der Mächte, in dem wir durchaus nämlich selbst eine Rolle spielen. Man könnte diesen Satz ja auch drehen und sagen, der bedeutet doch auch, dass man auf seiner Seite stehen kann und dass man mit ihm sammeln kann. Und wenn das so ist, dann folgen daraus zwei Dinge, die unbedingt zusammengehören, so wie das Geistliche und Diesseitige wir hier nicht auseinandernehmen sollten. Zwei Dinge, die unbedingt zusammengehören. Es bedeutet, dass dein Handeln, oh ja, der Stift gibt auf, dein Handeln, kann man sowas wieder aktivieren? Ich dachte, je länger ich schreibe, desto mehr kommt er wieder, ja, genau. Also, dein Handeln Bedeutung hat, genauso wie dein Beten, eine Wirkung hat. Das finde ich, egal wie du, welche Seite du am Anfang tendiert hast, das ist für beide Seiten die wichtige Konsequenz. So. Das Reich Gottes kommt, wo Menschen beides tun. Beides tun. Es bedeutet, auf eine gewisse Weise scheint Jesus davon auszugehen, das ist auch missverständlich, aber ich kann es nicht anders sagen, auf eine gewisse Weise scheint er davon auszugehen, dass Gottes Wirken in dieser Welt begrenzt ist durch böse Strukturen. Ja, das klingt jetzt so, wie wenn die Allmacht Gottes dadurch in Frage gestellt wird, aber es ist rein praktisch so, wenn wir die Luft und das Wasser vergiften, dann ist Gottes die Welt erhaltende Schöpferkraft, sag ich jetzt mal, in einer gewissen Weise ausgegrenzt, eingegrenzt, ja, bekämpft, angegriffen. Und dann ist vielleicht seine Macht, Menschen gesund zu halten, eingegrenzt, wenn wir vergiftetes Wasser trinken. Eingegrenzt, nicht gebrochen, aber eingegrenzt. Sie wird sich schon durchsetzen, so. Sie wird sich schon durchsetzen. Aber an vielen Stellen dieser Welt ist es noch dunkel, obwohl Gottes Licht aufgeht. Oder wo ein Mensch durch das System, in dem er aufwächst, jahrelang gesagt bekommt, dass er wertlos ist, ist Gottes Macht, ihm zu zeigen, dass er wertvoll ist, in einer gewissen Weise eingegrenzt. Und wenn er das erlebt, dann ist das ein Durchbruch. Da steht Gottes Kraft, Gottes Reich etwas entgegen. Und jetzt spielst du da drin eine Rolle. Du spielst einen, wenn auch kleinen, aber doch einen Part in dieser Sache. Und zwar mit deinem Handeln und mit deinem Beten. Du hast Einfluss auf das System oder auf die Systeme. Die Firma, dein Land, deine Familie. Es gibt, wenn man jetzt sagen will, es gibt das Böse sozusagen, so sehr du oder wir gemeinsam ihm Raum geben. Vielleicht kann man sagen, es gibt den Teufel genau so viel, wie wir wollen und ihm zulassen, dass es ihn gibt. Ja? Und ich finde diese beiden Weisen wichtig, dass wir sie zusammenhandeln. Dein Gebet und dein anders Handeln, als es das System es dir eigentlich aufzwingen will. Das verändert die Atmosphäre. Gottes Reich kommt nicht, wenn Menschen nur beten. Denn die Dunkelheiten dieser Welt bestehen nicht einfach nur aus spirituellen Geisterwesen, die irgendwo rumfliegen und die man wegbeten muss. Gottes Reich kommt auch nicht, wenn Menschen nur handeln. Denn die Dunkelheit dieser Welt, die kann man nicht bekämpfen durch bessere Medizin und Bildung und Sozialarbeit allein. Das Böse ernst nehmen und auf Gott hoffen, das würde bedeuten, beides zu tun. Und jetzt schließe ich mit einem Zitat von ihm. Auch das ist missverständlich, aber es ist so schön. Er spricht ehrlich gesagt in diesem Kapitel jetzt gerade nur vom Beten. Aber das ganze Buch dreht sich darum, dass das zusammengehört, Beten und Handeln. Deswegen zitiere ich das jetzt mal hier und behaupte, er spricht vom Handeln und vom Beten. Ja? Es ist, also so ein Leben, ist ein Rütteln am Käfig Gottes. Ein Weckruf und eine Freisetzung Gottes. Das Gebet bedeutet, diesem dürstenden Gott Wasser und diesem hungernden Gott Nahrung zu geben. Es schneidet die Fesseln an Gottes Händen und Füßen. Es wäscht den verkrusteten Schweiß aus Gottes Augen. Und schließlich sieht es zu, wie Gott sich mit Leben und Kraft und Energie füllt. Und es folgt Gott nach, wo auch immer Gott hingeht. So, Selten wie nie weiß ich jetzt nicht, was das jetzt mit euch gemacht hat. Gibt es dazu Fragen? Wie so oft sage ich eigentlich fast alles, was ich weiß, in der Predigt schon. Aber bestimmt kann man vielleicht Missverständnisse ausräumen oder keine Ahnung. Vielleicht gibt es dazu Fragen. Ich hoffe, es kam rüber, dass das hier das ist, was hier groß gemacht wird, ne? Die Sonne, die aufgeht. So, also wir sollten, wenn wir das hier verstehen, nicht mit mehr Angst durch die Welt gehen, sondern eher mit weniger.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.